Es ist doch schön, wenn wir so viele heute Morgen sind. Und ich freue mich, dass Sie mit uns diesen Gottesdienst feiern. Es sind ja viele, auch die wir nicht sehen, die über die Kassetten mit uns an diesem Gottesdienst teilnehmen. In allen Erdteilen sind Hörer unserer Gottesdienste und wir grüßen Sie auch. Es ist unser Herr, der heute Morgen mit Ihnen reden will und Ihnen die Lasten abnehmen, die Sie bedrücken. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Wir singen miteinander dieses Lied, Befiehl du deine Wege, 294, die ersten vier Verse. Du, unser himmlischer Vater, wir sind oft so voll Sorge und Angst. Und wir sehen den Weg nicht mehr, den wir gehen sollen. Die Schwierigkeiten schrecken uns. Wir haben keinen Rat mehr. Da musst du uns heute wieder den Blick frei machen, dass das sich bei uns erfüllt. Du hast die Geschicke unseres Lebens in deiner Hand. Du führst uns nach deinem Plan. Und da wollen wir heute unser ganzes Leben wieder neu in deine Hand stellen. Gib doch, dass uns nichts von dir trennt und dass wir uns nicht selbst von deiner Führung trennen. Bring du zurecht, was falsch ist bei uns. Ordne unsere Gedanken. gib uns Hörbereitschaft. Und vor allem zeige uns, wo Schuld ist, wo wir den Segen hindern und was wir gegen deine Führung tun. Hilf uns, dass wir sie wieder finden und entdecken und dass das wahr ist, dann, dass du alles herrlich und wunderbar hinausführst nach deinem großen ewigen Rat. Wir wollen dir jetzt in der Stille all das sagen, was uns bekümmert und bewegt. Du, Herr, bist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilfst denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Amen. Lesen aus Psalm 34. Der Freude, wenn unser Herr uns wirklich führt, was wir da für tolle Erfahrungen machen können. Psalm 34. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immerfort in meinem Munde sein. Ich weiß nicht, ob Sie das so tun. Oder ob das bloß in seltenen Stunden ist, wo sie Gott loben. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Also es kommt aus einem Erleben heraus in schwerer Stunde, dieser Psalm. Man muss Erfahrungen mit Gott machen, da wo menschlich keine Hoffnung mehr ist. Die auf ihn sehen werden, strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut.
Thank you.
lassen wir unsere Finger hinüber in die Kinderkirche, aber das wollen wir mitnehmen. Mit meinem Gott kann ich Wellen zerschlagen und über Mauern springen. Wir haben heute einen Besucher unter uns, der uns einen Bericht geben wird. Dr. Jonathan Chow und seine liebe Frau, wir begrüßen Sie, bitte. Und er kommt aus Hongkong und leitet dort seit vielen Jahren ein Forschungszentrum. Und er beobachtet die unabhängigen Hausgemeinden in China, im kommunistischen China, die unabhängig von der Drei-Selbst-Bewegung dort in einem unregistrierten Zustand arbeiten und sich versammeln.
I greet you in the name of our Lord Jesus Christ on behalf of the more than 50 million Christians in China.
Ich grüße euch im Namen unseres Herrn Jesu Christi und zugleich im Auftrag von mehr als 50 Millionen Christen in China.
Most of them meet in their private homes in the countryside.
Die meisten von ihnen kommen in Privathäusern zusammen im Land weit abgelegen.
In the last 2 years, the churches in China are enjoying a temporary season of toleration.
In den letzten 2 Jahren erfreuen sich die Gemeinden einer wunderbaren Tolerierung seitens des Staates.
In one province in central China,
in einer Provinz in Zentralchina,
there's a group of Christians with whom we work together.
Dort ist eine Gruppe von Christen, mit der wir zusammenarbeiten.
During the last 5 years, from 1982 to 84, about 1,000 persons were arrested at that time.
Von 1982 bis 1984 wurden allein dort etwa 1,000 Personen verhaftet.
But during the last 2 years, most of them were released. We thank God for that.
Aber in den letzten 2 Jahren wurden die meisten von ihnen freigelassen. Wir danken Gott dafür.
However, there are still 39 in this group who are still in prison. They are evangelists.
Aber es sind noch immer von dieser Gruppe allein 39 im Gefängnis, einfach deshalb, weil sie Evangelisten sind.
These house churches are now taking advantage of this time of toleration and do the work of evangelism.
Und diese Hausgemeinden, die benutzen nun die Zeit, die sich ihnen bieten und wollen sie für die Evangelisation auch ausnutzen.
Last year they started their own secret seminary.
Im letzten Jahr begannen sie nun ein eigenes heimliches Seminar.
Now they have 7 of them.
Nun haben sie 7 davon begonnen.
These seminars are made up of young people from 15 to 25.
Und diese Seminare sind geöffnet für junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahre.
When they receive the call from the church leaders,
wenn sie von den Leitern der Kirche gerufen werden,
to walk the pathway of the cross,
sie sollten den Weg des Kreuzes gehen,
they dedicate their lives to the Lord.
Dann geben sie ihr ganzes Leben dem Herrn hin.
And the church leaders train them in 3 months.
Und die Leiter der Kirche, die bilden sie dort innerhalb von 3 Monaten aus.
They meet somewhere in a far away mountainous place, sometimes in a cave.
Sie treffen sich ganz weit weg, irgendwo in den Bergen oder in einer Höhle.
And they must meet for 3 months without discovery by the authorities.
Und sie müssen sich in diesen 3 Monaten dort versammeln, ohne dass sie von den Behörden entdeckt werden.
They get up at 5 o'clock in the morning and pray for 2 hours.
Sie stehen morgens um 5 Uhr auf und haben dann 2 Stunden Gebetszeit.
And then they would have 3 hours to study the life of Christ.
Und dann haben sie etwa 3 Stunden, wo sie das Leben Jesu nach der Bibel studieren.
And in the afternoon they study the 7 principles of mission work in China.
Und am Nachmittag dann arbeiten sie über die 7 Grundsätze eines missionarischen Lebens in China.
In the evening they practice preaching and memorize scripture.
Und am Abend da lernen sie dann, wie man predigt und wie man Bibelstellen auswendig lernt.
They eat 2 meals a day.
Sie haben 2 Mahlzeiten täglich.
Sometimes for lack of food they have to reduce their 3 months to 2 months training.
Manchmal fehlt es an Lebensmitteln und dann müssen sie die Ausbildungszeit von 3 auf 2 Monaten reduzieren.
After 3 months, the leaders lay hands on them.
Nach diesen 3 Monaten legen dann die Leiter der Gemeinde die Hände auf die jungen Leute.
And they are sent out to 8 different provinces to preach the gospel.
Und sie senden sie dann in 8 verschiedene Provinzen, um dort das Evangelium zu verkündigen.
2 months ago, my wife and I were in China.
2 Monate zurück, da waren meine Frau und ich in China.
And we heard one case where two evangelists plus two students worked for 2 months and gathered 80 believers.
Und wir hörten dort die Geschichte von 2 Evangelisten und 2 Studenten, die noch in Ausbildung waren, die innerhalb von 2 Monaten 80 Menschen gesammelt haben, die zum Glauben an Jesus kamen.
They need to give them baptism.
Und sie mussten sie taufen.
And they called a man who was just released from prison after 4 years.
Und sie haben dann einen Mann eingeladen, der gerade aus dem Gefängnis entlassen war und dort eine Haftstrafe von 4 Jahren abgebüßt hatte.
In the midst of the baptism, suddenly 5 communist cadres came.
Und mittendrin, wie sie in dieser Taufhandlung waren, kamen 5 kommunistische Führer von der Behörde.
And the cadres said, "Who is the preacher doing baptism here?"
Und sie fragten, wer ist der Prediger, der die Taufe hält?
He said, "I am."
Und er meldete sich und sagte, ich bin's.
His life was in danger.
Und sein Leben war in Gefahr.
But the host immediately shouted, "The meeting's over."
Und dann schrieb plötzlich jemand, das Treffen ist vorbei, ist aufgelöst.
And told everybody to go home real fast.
Und jeder rannte so schnell er konnte nach Hause.
And blew out the candles.
Und sie ließen die Lichter aus.
So in the midst of confusion, all evangelists got escaped.
Und in dem ganzen Durcheinander, das dann entstand, konnten die Evangelisten entfliehen.
I don't know whether they have sent another team to do the baptism to finish the job or not.
Ich weiß nicht, wie die Sache noch ausging, ob sie noch andere Leiter geschickt haben, die die Taufe zu Ende führten.
But the work was done by people 15-year-old to 25, powerful preachers, both women and men.
Aber diese Evangelisationsarbeit wurde durchgeführt von jungen Leuten, die zwischen 15 und 25 Jahre waren, mächtige und starke Leute.
After a few months of work, these churches will be built up to 200 to 300 strong.
Und nach einiger Zeit werden dann diese Gemeinden to 300 churches.
Yes, members.
Wachsen dann diese Gemeinden an bis zu 300 Mitgliedern.
They meet in a farmer's courtyard.
Sie treffen sich dann meist in dem Hof eines Bauernhauses.
They have no seats like your seats. They just sit on the ground.
Sie haben keine Bänke wie ihr, auf denen sie sitzen, sondern sie sitzen auf dem Boden.
In a house like this, they can pack 1,000.
In ein solches Haus wie hier, da würden sie 1,000 einfach reindrücken.
On Sunday they start meeting at 9 o'clock.
Und sonntags treffen sie sich um 9 Uhr.
And they don't end till about 3 in the afternoon.
Und sie hören nicht auf bis 3 Uhr nachmittags mit dem Gottesdienst.
That's the way they are putting their everything for the evangelization of China.
Und das ist, wie sie alles dafür einsetzen, um China zu evangelisieren.
By the year 2000, they want at least 10%, if not more, of the total population become Christians.
Und sie haben das Ziel, dass bis zum Jahre 2000 etwa 10% der Bevölkerung von China Christen sind.
Now 50 million is only about 5%.
Und nun sind es 50 Millionen, das ist etwa nur 5% der Bevölkerung von China.
They want me to tell the Christians around the world to thank you for praying for them.
Und sie haben mich gebeten, dass ich euch sagen soll, wie dankbar sie sind für die Gebete überall in der Welt.
So please continue to pray too.
Bitte betet weiter für diese Christen.
The grace of the Lord be with you.
Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch.
Danke.
Thank you very much. Wir freuen uns, dass in China Gott das geschenkt hat, dass in vielen solchen freien Hausgemeinden auch das Evangelium gepredigt werden kann. Auf welche Weise auch immer, ob Gott die Drei-Selbst-Bewegung dazu benutzt oder diese freien Hausgemeinden, nur davon haben wir wenig gehört, das, was uns heute mitgeteilt wurde, was dort noch im Lande fernab der Städte in einer großen Bewegung läuft, in einer großen Wachstumsbewegung. Und nun singen wir, Gott lebet, sein Name gibt Leben und Stärke. 544, alle 4 Verse. Hier vorne. immer schön, wenn ich Ihnen ins Gesicht sehen kann, wenn Sie singen und das immer beim dritten Vers, dass eine erheiternde Miene über Ihr Gesicht huscht, wenn es um die Blödigkeit geht. Aber so eine tolle Formulierung, die nur Johann Albrecht Bengel finden konnte, wenn es um das Bekennen geht, dann ist wirklich Blödigkeit das richtigste Wort. Sehr viel mehr als Zaghaftigkeit. Und wenn unsere Gemeindedienstleute wieder mit dem Gemeindebrief in die Häuser gehen, sie wissen, was das Gefühl ist. Eigentlich ist es blöde, dass wir uns genieren mit der Botschaft, die wir haben und die wir weitertragen müssen. Wir haben jetzt heute den Abschluss aus unserer Geschichte von Elisa, dem Propheten, 2. Könige 6, von Vers 8 bis Vers 23. 2. Könige 6. Wir haben nicht mehr alle Elisa-Geschichten ausgelegt, aber es war doch eine ganze Fülle, was wir bei Elia und Elisa gefunden haben. Und ich wollte Ihnen Appetit machen, Geschichten des Alten Testaments zu lesen und in Ihr Leben hinein zu übersetzen und dann die gleichen Erfahrungen mit Gott zu machen. Und der König von Aram führte Krieg mit Israel und beriet sich mit seinen Obersten und sprach, wir wollen da und da einen Hinterhalt legen. Aber der Mann Gottes sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, dass du nicht an diesem Ort vorüberziehst, denn die Aramäer lauern dort. So sandte denn der König von Israel hin an den Ort, den ihm der Mann Gottes gesagt und vor dem er ihn gewarnt hatte, und war dort auf der Hut und tat das nicht nur einmal oder zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Aram voller Unmut darüber und er rief seine Obersten und sprach zu ihnen, wollt ihr mir denn nicht sagen, wer von den Unsern es mit dem König von Israel hält? Da sprach einer seiner Obersten, nicht doch, mein Herr und König, sondern Elisa, der Propheten Israel, sagt alles dem König von Israel, auch was du in der Kammer redest, wo dein Lager ist. Da erschrak er, das war peinlich, was wir dort Unsinn geredet haben. Er sprach, so geht hin und seht, wo er ist, damit ich hinsende und ihn holen lasse. Und sie sagten es ihm an und sprachen, siehe, er ist in Dothan. Da sandte er hin Rosse und Wagen und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, o weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Er sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Und als die Aramäer zu ihm herabkamen, betete Elisa und sprach, Herr, schlage dies Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen, dies ist nicht der Weg und nicht die Stadt, folgt mir nach. Und ich will euch führen zu dem Mann, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Und als sie nach Samaria kamen, sprach Elisa, Herr, öffne diesen die Augen, dass sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen und sie sahen und siehe, da waren sie mitten in Samaria. Und als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa, mein Vater, soll ich sie töten? Er sprach, du sollst sie nicht töten. Erschlägst du denn die, die du mit Schwert und Bogen gefangen hast, setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und lass sie zu ihrem Herrn ziehen. Da wurde ein großes Mahl bereitet. Und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, dass sie zu ihrem Herrn zogen. Seitdem kamen streifende Rotten der Aramäer nicht mehr ins Land Israel. Liebe Schwestern und Brüder, mich spricht das immer besonders an, wenn ich höre, wie Christen leiden, wenn welche verhaftet werden, ins Gefängnis kommen und dort mehrere Jahre sind. Warum denn? Haben sie irgendjemand beleidigt? Haben sie die Staatsautorität heruntergesetzt? Haben sie ihre Steuern nicht bezahlt? Nein, nein, das alles nicht. Ihr einziges Verbrechen besteht darin, dass sie allein der Stimme Jesu ihres Herrn gehorchen. Wir hatten neulich einen Besucher aus Nordostindien, der erzählte erschütternd, wie dort oben in einer indischen Provinz, einer von drei Provinzen, in denen die Ausbreitung des Evangeliums selbst in diesem Land schwer gehindert ist, wie dort Christen leiden bis zum Gefängnis. Und es gibt ja viel mehr Länder. Wir wissen noch immer von den inhaftierten Christen in der Sowjetunion. Es sind wieder neue Verhaftungen in Äthiopien gewesen. Wie mag es den wenigen Christen in Libyen gehen oder im Iran? Wir hören von Folterungen von Christen in Nicaragua und in anderen Teilen der Welt. Was ist das bloß? Dass Menschen allein wegen ihres Bekenntnisses zu Jesus solche Nachteile erleiden müssen. Wir sind heute so berührt von unseren Menschenrechten und da mag einer auf die Idee kommen und sagen, gut, da müssen wir was machen. Wir wollen eine Aktion starten und auf die Einhaltung der Menschenrechte dringen, dass auch die Christen drunter fallen. Ich glaube, da hätten Sie das alles gründlich missverstanden. Darum geht es jetzt gar nicht. Wenn Sie sich in Ihrem Wort Gottes auskennen, dann werden Sie feststellen, dass am Ende der Zeit, wo noch einmal unter einer Welteinheitsregierung versucht wird, Frieden und Gerechtigkeit auf der Welt herzustellen, die Christen von dem Lästermaul getroffen werden, wie es in der Offenbarung heißt. Und die Christen haben einen ganz schweren Standort. Und da steht ein Satz in der Offenbarung, hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Darauf kommt es an, dass Christen sich nicht wehren, sondern dass sie still sind. Und was sollen sie denn tun? Das einfach mit sich geschehen lassen, das Unrecht willig ertragen, genau. Wie Jesus. Das interessiert uns bei den Berichten. Wo Christen jahrelang um Jesu Willen leiden und in der Spur Jesu die Feinde lieben und ihnen sagen, dass Gott sie nicht aufgibt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wie kann man das überhaupt? Unrecht ertragen, geschmäht werden. Seine Ehre wird zerrieben und zerrissen. Ich will das Ihnen heute an diesem Abschnitt zeigen. Mein erster Punkt, unsere Sache ruht in besten Händen. Unsere Sache ruht in besten Händen. Das gibt es schon im alten Israel, dass ohne Grund die Syrer über das Land herfielen und einen Krieg vom Zaune brachen. Und das mehrfach hintereinander. Wir hatten das ja schon, als wir den General Naeman behandelt haben, wie der König von Israel gleich argwöhnte, der sucht ja nur einen Anlass, um mit mir Krieg zu führen. Das gibt's. Das gibt's, dass friedliche Leute ohne ihr Zutun in ganz furchtbare Auseinandersetzungen hineingerissen werden. Ich habe mir überlegt, wie ich das Ihnen heute erklären kann. Dann dachte ich, wahrscheinlich sind mehr als ich ahne von Ihnen von solch einer Not belastet. Es gibt ja Dinge, wo wir uns an der eigenen Nase packen können und sagen, da bin ich schuld. Aber hier geht es ja darum, dass wir, ohne dass wir was können, einfach fortwährend angegriffen werden, zu Unrecht behandelt werden, unseres Raumes beschnitten werden und wir können gar nichts dagegen tun. Und so lebt das Volk Israel an der Seite der Syrer. Und der König von Aram lässt gar keine Gelegenheit aus, über dieses wehrlose Volk Israel herzufallen. Was soll man denn tun? In solchen Augenblicken, da besinnen wir uns darauf, dass wir selber Fäuste haben. Und das ist uns allen so angeboren. Bei mir geht das vielleicht noch schneller als bei Ihnen, dass ich reagiere und sage, jetzt zeige ich es aber mal, dass ich so nicht mit mir spielen lasse, ich werde mich wehren. Sie dürfen das tun, kämpfen Sie. Aber sie werden die Erfahrung machen, dass die stärksten Streiter und Kämpfer erliegen. In den großen Auseinandersetzungen, durch die wir gehen müssen, kommen sie mit ihrem ganzen Kampfesmut überhaupt kein Stück weit. Sie werden im Nu erliegen und sagen, ich gebe auf, ich habe verloren. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Heißt im Reformationslied, ein feste Burg ist unser Gott. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo Ihre Kämpfe eigentlich liegen. Ob Sie mit einem Mann in einer Ehegemeinschaft leben müssen, der jedes Wort von Gott nur hasst. Ob Ihre Kinder Sie höhnen, ob Sie mit Menschen zusammenleben, die nur Acht haben, wo Sie ihnen den Fuß stellen können, dass Sie hinfallen. Das gibt's ja wirklich, dass wir mit dem Bösen zu kämpfen und zu ringen haben. Und das ist interessant, wie hier einfach die Bibel erzählt, die Sache Israels lag in besten Händen bei Gott. Ich habe mich in ganz schwierigen Auseinandersetzungen, die meine ganze Kraft gefordert haben, oft geärgert, wenn einer zu mir gesagt hat, das glauben Sie gar nicht, wir müssen eigentlich beten. Mir kam das so vor, wie wenn man doch wieder so jetzt weglenkt von den Schwierigkeiten, die man doch gerade festgestellt hat, als ob man das einfach so vor Gott hinlegen könnte. Genau darum geht's. So haben wir heute unseren Gottesdienst begonnen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und ich habe das gar nicht gewusst, dass die Kinder heute das Lied singen, mit meinem Gott kann ich Wellen zerschlagen und über Mauern springen. Und ich wollte, dass heute keiner in diesem Gottesdienst ist, der nicht seine Sache mit Gott ordnet. Er sagt, Herr, ich stehe das nicht mehr alleine durch. Ich bin schon lange ratlos und verzweifelt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das morgen werden soll. Wie hat Elia das gemacht? Elisa, das vor Gott getragen. Will sie immer wieder daran erinnern, an die Stelle im Jakobusbrief, wo es schon vom Vorgänger Elia heißt, er war ein Mann wie wir. Aber er betete. Das war seine Macht. Und dann schenkt ihm Gott ein Wissen um die Pläne der Feinde. Und er braucht gar nicht viel machen, als den König benachrichtigen. Und der König von Israel zieht mit seinen wenigen Mann, die er hat, an die Stelle, wo die Feinde einrücken. Und als die dann bei Nacht ihren Hinterhalt da aufbauen, da sind sie ertappt und müssen beschämt abziehen. Wissen Sie, dass der Herr für seine Gemeinde streitet? Und wir sind stark und unüberwindlich, wenn wir auf den lebendigen Gott schauen und auf ihn trauen. Da hat Gott doch seine Zusagen uns gegeben. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Es gibt unlösbare Augenblicke bei uns, wo wir nicht mehr wissen, was wir machen sollen. In diesen Tagen wird viel unter uns über Frieden gesprochen. Wir wollen ganz deutlich sagen, dass wir uns freuen für jeden, der für Frieden ist. Ich habe auch noch nie einen Menschen getroffen, der nicht für Frieden war. Aber die Frage ist, wie machen wir Frieden? In den Schwierigkeiten der Welt, wo so oft Unrecht und Gewalt regiert und dann stehen sie wehrlos gegenüber, was wollen sie denn machen? Unsere Sache ruht in besten Händen, wenn wir sie in die Hände Gottes zurücklegen und sagen, du, Herr, musst für uns kämpfen. Wir können nicht einen Schritt gehen. Und das ist gar nichts Überraschendes, dass Sie mit Ihren Möglichkeiten und Ihren Ideen schon lang Schiffbruch erlitten haben. Legen Sie es doch in die Hände Gottes und bitten Sie ihn und sagen, du, Herr, musst für uns das lösen. Ich kann es nicht mehr. Zweitens. Sieht so aus, als ob alles verloren sei. Das Erste, unsere Sache ruht in besten Händen. Zweitens, es sieht so aus, als ob alles verloren sei. Manche, die meinen, wenn sie anfangen zu beten, dann müsste hauruck sofort alles gelöst sein. Jetzt muss ich Sie darauf hinweisen, dass überall in der Bibel das erzählt wird von den Glaubenden, dass da erst die sogenannte Anfechtung beginnt. Eine lange Periode des Wartens. Gestern bei einem Krankenbesuch in Bethesda, da hängen so schöne Bibelworte und da war auch das Bibelwort vom Harren gestanden. Und ich habe dann die Frauen gefragt, wissen Sie überhaupt noch, was Harren ist? Sagt der eine, warten. Sag ich, nee, noch mehr. Man wartet ja oft umsonst. Beim Harren ist so, warten, 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 aber am Ende kommt was. Ein zielsicheres Warten. Wichtig ist, dass es lange so aussieht, als ob der Glaube uns betrüge. Und dann reden die später und sagen, du wartest auf was denn? Du schielst da irgendwo ins Jenseits. Was ist denn los? Es gibt doch gar keine Hilfe. Pack deine Hände und suche wenigstens noch was zu retten. Die Glaubenden harren. Ausdauernd. Und so war es auch bei Elisa. Israel war nicht frei. Im Gegenteil. Die Syrer setzen erst zum eigentlichen Angriff an und sie ziehen mit ihrer ganzen Streitmacht gegen Elisa. Interessant, wie der syrische König erfährt, wovon das kommt, erschrickt er. Zuerst meint er, da ist eine Abhöranlage eingebaut. Irgendjemand hat mich verraten, dass einer vom CIA und so, irgend sowas, was damals gab. Da hat einer mich verpfiffen und jetzt wird er unruhig. Und dann kriegt er Angst, weil er denkt, dann haben die auch noch anderes ausgeplaudert. Wir Menschen haben ja immer ein schlechtes Gewissen, wenn wir merken, andere hören, was wir heimlich gesprochen haben. Und in dieser großen Unruhe, da zieht er jetzt auf den Elisa los, als ihm mitgeteilt wird, der hat's verraten. Der hat Einblick in die Pläne Gottes, dass der Hass der Welt sich gegen die Christen am Ende konzentriert, ist nicht überraschend. Es braucht Sie nicht zu verwundern. Der Teufel weiß, dass er die Gemeinde mit dem Evangelium lahmlegen muss. Und dann zieht er alle Macht zusammen, alles, was er hat, und umzingelt diesen Elisa. Der ganze Berg in Dothan, wo dieses Häuschen des Propheten stand, ist umstellt von Pferden, Kavallerie und Wagen. Und der Prophet schläft. Schöner kann man Glauben nicht beschreiben. Er schläft in einer großen Ruhe und Gelassenheit. Ohne Angst, ohne Sorgen. Wissen Sie, was Harren ist? Sich jetzt nicht zu martern, wann kommt die Hilfe, sondern Gott wird das recht machen. Er weiß mich wohl zu beschützen. Etwas ganz Ähnliches wird im Neuen Testament erzählt. Als Petrus im Gefängnis war und der Engel ihn befreit, da muss er ihn erst wecken. Das überrascht uns, dass er im Gefängnis diese Ruhe hatte, gar nicht nervös war, sondern schlafen konnte in ganz großer Gelassenheit. Er lässt Gott sorgen. Das ist nicht seine Sache. Gott wird das hinausführen. Ich brauche mich nicht zu martern. Und wie erschrickt der Diener, als er zum Fenster hinausblickt, morgens, als er das Zimmer lüftet, sieht er draußen diese ganze Streitmacht, die aufgerückt war. Ist ja furchtbar, wir sind verloren, schreit er. Oh weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Was sollen wir nun tun? Ja, was sollen wir tun? Wir können doch nichts tun. Hat er das nicht gelernt bei seinem Propheten? Gibt es das, dass es Menschen heute noch unter uns gibt, die sonntags in Gottesdienst gehen und immer noch meinen, sie könnten was tun. Wir können doch nichts tun. Bei uns ist doch gar keine Lösung mehr, gar keine Kraft, gar keine Idee mehr. Wir sehen auch immer wieder an biblischen Beispielen, wie oft in dieser Not Menschen zu kurzfristigen Lösungen gegriffen haben. Ich möchte nur für die Bibelkenner kurz erwähnen, wie die Rebekka einen Trick versucht, um mit den Plänen Gottes besser zu Ende zu kommen und bei ihrem Jakob da so Fälle umwickelt. Das ist immer peinlich, wenn Christen Hilfslösungen machen, statt auf Gott zu bauen. Der Glaube, der allein Gott traut, das ist groß. Oder der Petrus, der gut gemeint, alles gut gemeint, Rebekka hat es auch gut gemeint. All das Blöde, was wir da immer wieder tun, ist gut gemeint. Also Schwert rauszieht und auf den von der Tempelwache einschlägt und dem das Ohr abhaut, hat es doch gut gemeint, aber es war falsch. Als Aaron in der Wüste dem Drängen des Volkes nachgab. Aber man muss doch irgendwo einen Kompromiss schließen. Nein, man muss keinen Kompromiss schließen. Und wenn das Volk noch so sehr protestiert und drückt, Aaron, bleib du im Glauben fest. Und dazu sind wir heute versammelt, dass wir das wieder hören. Wir wollen Gott trauen. Wir wollen Gott trauen. Warum sind wir denn fest? Weil wir wissen, Jesus hat für uns gekämpft. Und er hat sein Leben für uns gelassen. Dann wird er uns jetzt auch nicht hier in diesen Nöten versinken lassen. Es gibt gar keine Welle, die über unserem Kopf zusammenschlagen kann. Wir wollen, so haben die Kinder gesungen, die Wellen im Namen Gottes zerschlagen. Noch das Letzte, fürchte dich nicht. Schön, wenn man sagen, fürchte dich nicht, aber die Angst weicht doch nicht. Die Angst hat uns umklammert. Darum möchte ich nur noch ein paar Sätze sagen, wie der Elisa voll Mut hinausgeht. Zuerst sagt der Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Was ist denn das für eine merkwürdige Geschichte? Es gibt zweierlei Betrachtungsweisen der Dinge dieser Welt. Das eine ist das realistische Betrachten dessen, was wir sehen, so wie die Dinge natürlich sind. Und es gibt eine geistliche Blickweise. Die Bibel sagt immer, das eine ist die fleischliche Blickweise, so wie das alles eben äußerlich ist. Ein moderneres Wort, das fleißig wird äußerlich betrachtet. Und es gibt eine geistliche Betrachtungsweise der Dinge dieser Welt, wo wir sagen, von Gott her gesehen, sieht das alles völlig anders aus. Und plötzlich sieht er Gottes Engel und Boten, die noch ganz anders mit feurigen Rossen und Wagen das Haus in Dothan umstellt haben. Wissen Sie, dass Jesu Nähe Sie umgeben will? Wie wollen Sie denn diesen Schutz verspielen? Und jetzt ist Elisa mutig und dann geht er auf seinen Platz. Er bleibt wahrhaftig und doch sagt er, ich führe euch dorthin zu dem Mann, den er sucht. Ich möchte das zum Schluss noch sagen, dass Glaubende sich nicht verstecken sollen. Ich habe immer so Angst, dass in gefährlichen Augenblicken die Christen in den Untergrund abtauchen. Mir gefällt das so, was ich da von den Hausgemeinden in China höre, dass sie sichtbar bleiben. Dass die Auftretenden Mund aufmachen und auch selbst wenn sie keine Registrierungsgenehmigung haben, reden sie von Jesus, weil man nicht schweigen darf. Und sie wissen, der Herr wird Lösungen schaffen und wird uns beschützen und beschirmen. Und so zieht Elisa diesen Soldaten voraus und führt sie nach Samaria und dort werden ihre Augen aufgetan und plötzlich sehen sie, wo sie sind. Und die erschrecken, das sind ja mitten in Samaria. Und da können sie es noch einmal beobachten, wie verschieden die geistliche Betrachtungsweise von der rein äußerlichen ist, oder fleischlichen, wie die Bibel sagt. Da kommt der König von Israel, der sagt, sehr ehrfurchtsvoll zu Elisa, mein Vater, soll ich sie töten? Oh, ihr dummen Leute von der Welt. Ist das eure ganze Sache, die ihr habt? Sehen Sie, da sowas im Alten Testament drin steht. Dass der Glaube kein Schwert braucht und nicht vom Töten lebt, sondern das Böse mit Liebe und Gutem überwindet. Und da werden plötzlich Polsterstühle hergetragen und die Tische gedeckt und dann werden Tischdecken ausgelegt und dann kommt von der Suppe bis zum Dessert alles und die decken den Tisch. Ich denke, den Soldaten war das unheimlich. Ich denke, jetzt die Henkersmahlzeit, denn damals war man recht brutal miteinander. Aber geistliche Menschen leben nicht vom Rächen. Und mir ist das so wichtig, dass sie das übertragen können in die Kämpfe, in denen sie leben. Und dass sie nicht davon den Sieg tragen, dass sie meinen, sie würden mit ihren entfesselten Kräften loswüten. Leg das doch in die Hände Gottes, in die besten Hände. Und dann lass ihn doch machen. Und schließlich geht es da nicht bloß um das Böse. Wir wissen um die Macht des Teufels, der in unserem eigenen Leben schon so viel Wunden geschlagen hat. Und dann wollen wir lieben. Und wir wollen den Kampf eröffnen und sagen, wir treten hin. Und wir wollen Menschen herausführen aus diesen dunklen Umklammerungen des Teufels. Wir wollen Siege für Jesus erringen. Wir wollen Großes wagen. Dazu möchte ich Sie heute wieder senden, dass Sie wissen, wir sind in einen großen geistlichen Kampf gestellt. Aber unsere Waffen, die wir tragen, die sind ganz anders. Wir beten und harren und lieben
und wissen, Gott kann Menschenherzen überwinden. Wie sind diese Syrer nach Hause gezogen? Sie schämten sich. Sie haben etwas geahnt vom Gottesreich. Dazu sind wir gesandt. Das ist der Dienst, den Gott uns aufgetragen haben. Und das gilt für sie. Fürchte dich nicht. Sie brauchen nie Angst zu haben. Wenn ihr Leben in der Hand Gottes ruht. Amen. Und nun singen wir noch vom Lied, warum sollte ich mich denn grämen? 297, die Verse 6, 7 und 8. Unser Herr, wir tun uns so schwer, weil wir dich nicht sehen und die Gefahren, die uns umgeben, so bedrohlich sind. Weil wir leiden an den Wunden, die uns das Unrecht zufügt, wenn wir uns misshandelt fühlen. Und dann lehre du uns deine Art, wie du am Kreuz gelitten hast. Und was es ist, dein Zeuge zu sein. Herr, verändere unser Herz durch deine Liebe, dass wir das Böse mit Gutem überwinden können und dass wir uns jetzt nicht dran vorbeimogeln an den Schwierigkeiten, die uns zu Hause erwarten, an das, was in der kommenden Woche vor uns liegt. Wir wollen das im Glauben mit dir angehen und es in deine Hände legen. Und Herr, nimm du von uns die Schuld, wo wir in eigener Aktivität etwas erzwingen wollten und dabei sündig geworden sind, dir ungehorsam gewesen sind, vergib du uns diese Schuld. Und dann nimm uns jetzt alle Angst weg und mach uns so mutig, dass wir an unseren Platz treten können und nicht zurückweichen vor allen Bedrohungen. Wir möchten dich bitten, dass du deiner Gemeinde in aller Welt, auch da, wo dein Zeugnis bekämpft ist, diesen unerschrockenen Freimut schenkst, dass sie dich bekennen. Wir bitten dich für alle, die auch inhaftiert sind, um deines Namens willen, stärke du sie heute und lass sie an denen, die sie dort verurteilt haben, ein Zeugnis deiner Liebe weitergeben. Wir bitten dich für unsere Welt, dass du uns zeigst, wie man mitten im rasendsten Getümmel Frieden haben kann in dir und ganz ruhig sein kann, weil du uns beschirmst und beschützt. Herr, vielen Dank, dass du uns auch heute den Frieden schenkst in unserem Land und die Freiheit, in der wir leben. Das unverdiente Gabe von dir. Hab vielen Dank dafür. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name,
Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nehmen Sie noch mal einen Augenblick Platz. Wir haben heute Abend um 18 Uhr Evangelisation. Bin ich auf Ihre Mithilfe angewiesen, dass Leute eingeladen werden. Wir freuen uns ja, dass am Anfang Manfred Siebald dabei sein wird. Und es geht uns darum, gerade die frohe Botschaft so zu sagen, dass es auch jeder verstehen kann. Helfen Sie doch bitte mit, dass das noch alle erfahren. Da hinten liegen noch die grünen Zettel. Das kann eine Hilfe sein zum Weitergeben. Wir haben ja auf Ihren Plätzen den neuen Notizenzettel, das ist eine Weise nach dem Orangenen. Wir wollen den auch in alle Häuser unseres Gemeindebezirks bringen, zugleich ein Blatt zum Advent. Die Mappen mit den, für die Gemeindedienstelfer sind jetzt drüben gerichtet im Clubzimmer. Wir sind dankbar, wenn all die wieder helfen, die uns beim Austragen schon behilflich waren. Man kann es auch so machen, dass zwei miteinander gehen und dann ihre Bezirke zusammennehmen und dann beide nacheinander machen. Das ist oft schöner, wenn man zu zweit geht. Aber es ist mir ganz wichtig, dass die Leute hier in unserem Gemeindebezirk eingeladen werden. Und das kann man nur durch persönliche Erscheinen. Da fragt man gerade, wie es geht. Briefkasten werfen, das wäre leicht. Wir wollen die Menschen aufsuchen. Dieser Kontakt in der Großstadt ist die Einladung, die wir gerne tun, um zu Jesus einzuladen. Ist auf die Skifreizeit auch noch hinzuweisen, da liegt hinten auch noch der Zettel nach Weihnachten für junge Leute. Skifreizeit, falls Sie da jemand wissen, den man dazu einladen kann. Ich will Sie darauf hinweisen, dass am Bußtag wir zwei Gottesdienste haben. Manche haben das nicht verstanden. Nur in Schulferien müssen Sie aufpassen. Am Bußtag sind keine Schulferien. Zwei Gottesdienste. Am Bußtag. Wir haben den Büchertisch jetzt schon aufgebaut, den wir immer auf die Weihnachtstage hin haben. Da ist so ein ganz wichtiges Buch erschienen, das seit vielen Jahren nicht gab. Ein Buch, das Kindern unseren Glauben groß macht. Glaubensbekenntnis, Gebote, Gebet. Ganz praktisch und für Kinder geeignet. Vom Gnadauer Verband hergestellt mit Geschichten und Illustrationen. Dieses Buch will ich ganz besonders empfehlen, weil es ein Weihnachtsgeschenk ist, wo unsere Kinder frühzeitig in den christlichen Glauben hineinwachsen. Oder der Kalender vom Dr. Kilgus aus Pakistan mit wunderbaren Farbfotos. Segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.